Der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an. Das ist sozusagen die biblische Spitzenaussage des Predigttextes für heute, der ja gerade vorgelesen wurde, 1. Samuel 16, 1 bis 7. Und das Herz, hebräisch Lev, also ein L und ein W, hebräisch Lev, ist das Zentrum des Menschen. Da sitzen seine Gefühle und da sitzt sein Denken. Und so wie das Herz eines Menschen ist, so ist der ganze Mensch. Also man kann sagen, das Herz eines Menschen formt den Menschen. Sprüche 4, Vers 23 sagt: Mehr als alles hüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Mehr als alles hüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Und, oh. Alles gut? Gut. Und dabei kann ein Herz hart oder weich sein, ein Herz kann eng oder großzügig sein, geizig oder großzügig. Wir können mit einem ganzen Herzen bei der Sache sein oder wir sind nur so ein bisschen so, naja, halb oder viertel mit dem Herzen dabei. Wir können uns einem Menschen ganz zuwenden oder wir können uns von einem Menschen auch abwenden. Und unser Herz kann fest und zuversichtlich sein, aber manchmal zittert das Herz auch wie Espenlaub. Und unser Herz kann leicht und schwer sein. Und es gibt Menschen, die tragen ihr Herz auf der Zunge und anderen sieht man es sofort an, dass sie etwas auf dem Herzen haben. Sprüche 15, Vers 3 schreibt: Ein fröhliches Herz macht das Gesicht heiter. Das kann man also sehen, wenn ein Mensch ein fröhliches Herz hat. Aber Kummer im Herzen bedrückt das Gemüt. Auch verständlich. Wir Menschen können an einigen Anzeichen erkennen, wie es in einem Menschen innen drinnen aussieht, aber so wirklich und so ganz erkennen können wir es nicht. Und ich glaube, das ist auch gut so. Also, ich habe mir gedacht, das ist doch oder wäre doch eigentlich fatal und gar nicht auszuhalten, wenn ein jeder mir zu jeder Zeit ins Herz gucken könnte. Nee, das will ich nicht. Das will ich unter keinen Umständen. Ins Herz allein gucken lasse ich allein Gott und der schweigt ja bekanntlich darüber, was er da sieht. Es braucht ja in therapeutischen, psychotherapeutischen Sitzungen, Gesprächen, mehrere Sitzungen, um einem bestimmten Verhalten eines Menschen auf die Spur zu kommen und zu ergründen, was eigentlich die genauen Motive für sein Verhalten sind. Vor Gott aber liegen wir da wie ein offenes Buch. Aber schon Johannes schreibt, dass Gott uns näher ist als unser Herz, das uns anklagt, aber Gott ist derjenige, der uns liebt und nicht verklagt. Und es ist gut zu wissen, dass wir bei all dem, was wir auf dem Herzen haben, negativ wie positiv, in Gott einen wissenden Verbündeten haben, jemanden, der uns mit liebenden Augen anschaut. Es ist aber auch gut zu wissen, dass Menschen uns nicht ins Herz schauen können. Und ich finde, also wir waren jetzt auf Tagung mit vier Pastoren des Kirchenkreises Rauderfehn und dann haben wir so miteinander geredet und ich sagte, am Sonntag habe ich einen Gottesdienst in Vierl, Zwischenstopp zum Thema Masken. Und da sagte einer meiner Kollegen gleich: Ah ja, da würde ich von der Gnade reden, dass wir eine Maske tragen dürfen. Und da habe ich gedacht, ja Mensch, da hat er recht. Also, dass ich in bestimmten Situationen einfach meine Maske aufsetzen kann, das ist Gnade, das ist gut. Also ich kann ja zum Beispiel mich in einem Vorstellungsgespräch selbstsicherer und selbstbewusster präsentieren, wenn ich alles so zusammennehme, dann geht das, als ich wirklich bin. Und das hat Elke ja gerade eben auch schon gesagt in der Begrüßung, ich kann auch ziemlich freundlich und fröhlich tun, obwohl es innen drin ziemlich freudlos aussieht. Und ich kann einer für mich heiklen Frage aus dem Weg gehen, so drumherum, so wissen Sie so, also nicht direkt, sondern so, naja, so drumherum antworten, obwohl ich eigentlich das Gefühl habe, ich müsste jetzt authentisch und wahrhaftig antworten, aber ich tue es nicht, weil ich das Gefühl habe, mit meiner Antwort würde ich das Bild zerstören, von dem ich meine, dass es der andere von mir hat. Aber dann habe ich gedacht, also dieses Tragen einer Maske ist auch mit einer oder immer auch mit einer gewissen psychischen Anstrengung verbunden, weil wir das in diesem Moment ja nicht wirklich sind. Und dann müssen wir uns eine Maske aufsetzen, um etwas zu verbergen, und das ist ein bisschen anstrengend. Ich sitze, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber ich sitze in einem Beerdigungsgespräch mit dem Ehemann und den Kindern der Verstorbenen, eine Frau so ein bisschen über 50, und diese Frau hat sich das Leben genommen. Und das aus einer tief, das wurde mir dann im Laufe des Gesprächs klar, dass aus einer tief sitzenden Scham heraus und aus ihrer großen Angst vor Entdeckung. Und sowohl Scham als auch Angst vor Entdeckung hat sie mit einem großen psychischen Aufwand jahrelang vor den Menschen verbergen können. Sie konnte nämlich weder lesen noch schreiben. Nun würde man ja sagen, ja Mensch, also in unseren Tagen, da gehen ja alle Leute zur Schule und lesen, lernen und schreiben. Das hat sie natürlich auch, sie ist auch zur Schule gegangen. Sie kommt aus der Landwirtschaft, aber ihr Vater war alkoholkrank und ist oft seinen Arbeiten nicht nachgekommen. Und dann musste sie ihm aushelfen und ist dann der Schule ferngeblieben. Und so hat sie es nicht gelernt zu lesen und zu schreiben. Und in all den Jahren ihrer Ehe hat sie mit einem, also ich fand das schlicht und ergreifend unglaublich, mit einem so großen Geschick oder hat sie ein so großes Geschick entwickelt, um trotzdem beim Einkaufen im Supermarkt an ihre entsprechenden Lebensmittel zu kommen. Da hat sie das so gemacht, wenn sie denn davor stand und wusste nicht so recht, ich weiß ja schon, was ich haben will, aber ich kann das jetzt ja nicht sehen oder nicht lesen. Dann hat sie die Kunden, die zufällig vorbeikamen, in ein Gespräch verwickelt und am Ende des Gespräches wusste sie immer, was sie nehmen sollte. Und so hat sie sich die Maske der Lesenden aufgesetzt, aber war natürlich immer von der Furcht beherrscht, entdeckt zu werden. Und also nicht zu können, was um sie herum alle konnten. Und das kostete eine große Anstrengung, ist ein psychischer Kraftakt. Und dann werden ihre Enkel geboren. Und die kommen natürlich dann bald ins Alter, in dem sie eingeschult werden und lesen und schreiben lernen. Und sie fürchtet sich wahnsinnig davor, dass ihre Eltern ihre Enkel sie fragen: Oma, kannst du uns bitte was vorlesen? Oder Oma, kannst du uns beim Schreiben helfen? Und dass sie eben so nicht länger ihre Lese- und Schreibunfähigkeit verbergen kann und dass sie dann eines Tages maskenlos vor ihren Enkeln steht. Die Ehre vor sich selbst, wie die Ehre vor anderen, das ist ein Zentralwert von uns Menschen. Und wenn diese Ehre verletzt wird, dann reagieren wir mit einer großen Scham. Das schreibt der Psychotherapeut Leon Wurmser. Wir sehen uns in der Scham mit den Augen der anderen, mit diesem Makel, den sie angeblich oder tatsächlich bei uns empfinden. Und das halten wir ganz schlecht aus. Und leider hat sie in Gott keinen Verbündeten, der ihr ins Herz schaut. Das konnte oder wollte sie nicht glauben. Aber gerade das habe ich gedacht in diesem Gespräch und später auch bei der Beerdigungspredigt. wäre doch wahnsinnig schön für sie gewesen, einen Gott glauben zu können, der sie trotz ihres Makels mit liebenden Augen anschaut. Aber das hat sie eben nicht glauben können oder nicht glauben wollen. Ich weiß das nicht. Und so ist ihr nichts anderes geblieben, als ihr Leben zu beenden. Und dabei hätte sie eigentlich, das hätte ihr mal jemand sagen müssen, aber der hätte ja auch von ihrer Leseschwierigkeit wissen müssen, hätte sie doch wahnsinnig stolz sein können auf ihre Kreativität, die sie immer wieder an den Tag gelegt hat, indem sie andere Menschen so ins Gespräch verwickelt hat, dass sie doch an ihre Produkte gekommen ist. Aber sie fürchtete natürlich, eines Tages in den Augen ihrer Enkel als dumme Oma dazustehen und ihre Anerkennung und die Achtung und somit auch die Liebe zu verlieren. Und so dann vor ihren Enkeln entkleidet, maskenlos dazustehen, genau wie Adam und Eva nach dem Sündenfall, als sie merken, dass sie nackt sind, dass sie nackt sind. Und diese Furcht und diese Scham ist größer als ihr Wunsch zu leben. Also es gibt die Gnade der verbergenden und der schützenden Maske. Und manchmal ist das auch einfach schön, wenn man sich eine Maske aufsetzen kann und einfach mal sein kann, der man sonst, weil man so ein bisschen verklemmt ist, nicht sein kann und Dinge tut, die man sonst nicht so gerne tut. Ich hatte schon gesagt, dass es immer einer gewissen psychischen Anstrengung bedarf, sich mit einer Maske zu kleiden, um eine Zeit lang mehr oder anders zu sein, als man tatsächlich ist. Aber in unserem christlichen Glauben, davon bin ich überzeugt, geht es darum, immer mehr und immer öfter auch die Masken abzulegen und der zu werden, der man in den Augen und unter den Augen Gottes schon ist. Es gibt ja sehr kluge und weise Menschen und der Religionsphilosoph und katholische Theologe Romano Guardini ist so einer und der hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Gläubiges Dasein, die Annahme seiner selbst. Und darin finden sich die Sätze, mein Anfang liegt in Gott, sagen wir richtiger, in dem auf mich gerichteten Willen Gottes. Ich soll sein und der sein, der ich bin. Und Frömmigkeit bedeutet, sich immer wieder aus diesem Willen Gottes entgegenzunehmen. Das ist das A und O aller Weisheit. Ich will das mal ein bisschen entfalten. Die Zeit, in die ich hineingeboren werde, die Zeit, in der ich lebe, das ist meine Zeit. Mehr habe ich nicht und andere habe ich auch nicht. Und die Probleme und die gesellschaftlichen Zustände, die aus dieser Zeit auf mich zukommen, das sind meine. Mit denen lebe ich, muss ich leben und muss ich mich auseinandersetzen. Und das ist die Zeit und das sind die Umstände, in denen ich den Willen Gottes leben soll. Und meine Eltern, das sind meine Eltern und meine Familie, das ist meine Familie. Das sind die Menschen, die Gott mir an die Seite und in den Weg gestellt hat, damit ich mit ihnen lebe. Und es macht schon einen großen Unterschied, ob ich mit meinen Eltern oder meiner Familie hadere oder ob ich sage, ich nehme sie aus der Hand Gottes als mir gegeben. Das ist wirklich ein großer Unterschied. Und ich bin dankbar für das, was sie mir im Leben mit auf den Weg gegeben haben. Und entweder ist mein Leben eine Aneinanderreihung von Zufälligkeiten oder es ist wirklich Gottes Weg mit mir. Eine andere Alternative gibt es nicht. Und ich nehme mich immer wieder und immer mehr aus der Hand Gottes entgegen oder mit dem Predigttext. Ich lebe damit, dass Gott mir ins Herz sieht und lebe so unter den Augen Gottes. Also vielleicht ist es ja bei Ihnen so. Manchmal haben Sie das Gefühl, also ich wäre jetzt wirklich gern ein bisschen emotionaler. Aber ich bin nun mal schlicht und ergreifend nüchtern. Oder sie wünschen sich und sagen, ja, ich wäre schlagfertig gerne. Aber es ist nun mal leider so, das passende Wort fällt ihnen immer dann erst ein, wenn die Situation vorbei ist. Das ist blöd, aber so ist es nun mal. Und vielleicht wären sie gerne ein begnadeter Handwerker, haben aber zwei linke Hände. Oder sie wären gerne intelligenter, aber sie sind nun einmal nicht Albert Einstein und sie werden es auch niemals werden. Ich bin mit meinen Anlagen und ich bin mit meinen Grenzen derjenige, der ich bin. Und es bedeutet eine stille Lebensfreude und Zufriedenheit, wenn ich mich auch so annehmen kann, wie ich bin, wie ich in den Augen Gottes bin. Ich selber habe vor meinem Studium zur Theologie eine Ausbildung zum Sparkassenkaufmann gemacht. Aber dann habe ich gemerkt, naja, also mich immer mit dem Geld anderer Leute zu beschäftigen, das befriedigt mich nun wirklich nicht. Das füllt mich auch nicht aus. Also habe ich mich beworben auf ein Theologiestudium bei der Kirchlichen Hochschule oder an der Kirchlichen Hochschule in Bethel. Bin erst in die griechische Sprache und in die griechische Lebenswelt, dann in die hebräische hineingewachsen und habe gemerkt, sich damit zu beschäftigen, das macht dir Spaß, das ist schön. Und dann habe ich gemerkt, dass es mir eine große Freude ist, mich mit den Sachen der Theologie, der christlichen Theologie auseinanderzusetzen und das zu meinem Leben zu machen. Und im Vikariat habe ich gemerkt, das Zusammensein mit Menschen und das Sprechen mit Menschen über Probleme oder auch über Schöne, das sind ja nicht immer nur Probleme, ist ja auch das Schöne, das ist gut. Und ich habe auch meine Begeisterung gespürt, mich mit biblischen Texten auseinanderzusetzen und versuchen, sie in die Gegenwart hineinzuholen. Und ich habe auch gemerkt, wie bereichernd das ist, für das eigene Leben wie für den eigenen Glauben, sich mit so weisen und gescheiten Leuten wie eben Romano Guardini auseinanderzusetzen und von ihnen zu lernen. Ich habe also mit Begeisterung gearbeitet, das ist wirklich so, das tue ich jetzt auch so, das ist so, und meine Erfüllung gefunden. Aber dann habe ich mir dabei immer mehr zugemutet und immer mehr versucht, dem gerecht zu werden, von dem ich meinte, dass es die Leute von mir als Pastor oder als Mensch haben. Und ich versuchte auch immer mehr, dem Bild gerecht zu werden, das ich selber von mir hatte. Man hat ja auch selbst ein Bild von sich und das will man dann erfüllt sehen. Und dabei ist mir lange leider nicht aufgefallen, dass darunter mein Leben zäh und die Seele müde wurde. Bis ich in einem psychischen Ausnahmezustand war, in dem gar nicht mehr daran zu denken war, sich eine schützende und verbergende Maske aufzusetzen. Das ging gar nicht. Ich habe durch etliche Begleitungen und therapeutische Gespräche und viele Gemeindeglieder haben auch gesagt, Heinrich oder Wienbroecker, wir beten für Sie. Ich habe also aus diesem Zustand herausgefunden und Begeisterung, Kreativität sind zurückgekehrt und die Lebensfreude auch. Und das ist schön und dafür bin ich dankbar. Und Frömmigkeit bedeutet für mich, einen solchen Lebensbruch aus der Hand Gottes zu nehmen. Ich muss allerdings auch sagen, es braucht auch seine Zeit, das zu akzeptieren, dass das so ist und damit seinen Frieden zu machen. Das ist jetzt nicht einfach Schnips und dann ist das da. Und wenn es im Predigttext heißt, der Mensch sieht, was vor Augen ist, dann ist es ja nicht nur diese stattliche und die schöne Gestalt, das ist ja auch die gebrochene Figur und der verwirrte Zustand. Aber Gott sieht das Herz an. Gott sieht im Positiven wie im Negativen den wirklichen Menschen. Und seit Jesus Christus wissen wir, dass der wirkliche Mensch der geliebte Mensch ist. Und seit seinem Kreuz wissen wir außerdem, wie tief diese Liebe Gottes zu uns Menschen geht. Ich will das jetzt am Schluss und mit allem Nachdruck sagen, weil ich davon überzeugt bin. Unser christlicher Glaube ist kein Gedankengebäude. Das ist keine Glaubenstheorie, die man für wahr halten müsste, die aber mit dem tatsächlichen Leben wenig oder gar nichts zu tun hätte. Christlicher Glaube bedeutet für einen jeden und für eine jede von uns, unser Leben unter den liebenden Augen Gottes zu entfalten, zu entfalten. Und in seiner Liebe unseren Charakter zu formen und unsere emotionalen und intellektuellen Fähigkeiten auszubauen und zu entfalten, aber auch die Grenzen anzunehmen und zu akzeptieren. Und so zu uns selbst zu kommen und die Menschen zu werden, die Gott uns, wie Gott uns sieht. Romano Guardini sagt, Frömmigkeit bedeutet, sich immer und immer wieder aus dem Willen Gottes entgegenzunehmen. Und darin muss man sich einüben. Das ist nicht einfach so gemacht. Und das ist das A und O aller Weisheit. Das ist auch die Absage an jede Selbstüberschätzung oder an Überheblichkeit. Aber das habe ich auch gelernt, es ist Treue zur Wirklichkeit. Wir sollen uns, so wie wir nun einmal sind, treu sein. Und das heißt nicht mehr aus uns machen, aber auch nicht weniger aus uns machen. Wir sollen tapfer zu dem stehen, wie wir sind und was wir sind. Und in dem glaubenden Wissen, dass alles, was aus der Welt auf uns zukommt, von Gott auf uns zukommt und unser menschliches Dasein und unser menschliches So-Sein seinen Willen und seinen Anfang in Gott hat, ja, darin liegt wirklich eine Lebensfreude verborgen, die uns durch das ganze Leben tragen kann und die uns zufrieden sein lässt mit unserem Leben und mit uns selbst. Darum nochmal zum Schluss, der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an. Ja. Und das ist das Entscheidende. Amen. Wir singen, glaube ich, ne? Ja.